SRF 2 Kultur.
Die Installation des Hafenkrans in Zürich sorgte in den letzten Tagen und Wochen für Schlagzeilen. Lange geplant, wurde die Installation immer wieder torpediert. Der Hafenkran ist allerdings kein Einzelbeispiel. Kunst im öffentlichen Raum sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Worum geht es in diesen Debatten? Wieso kann Kunst im öffentlichen Raum so viel Entrüstung wecken, aber auch zum Wahrzeichen einer Stadt werden? Was braucht es, damit Kunstprojekte im öffentlichen Raum angenommen werden? Über diese Fragen möchte ich mit dem Kunsthistoriker Christian Sehrendt sprechen. Christian Sehrendt hat mehrere populäre Einführungen in die Gegenwartskunst geschrieben. Das kann ich auch oder ist das Kunst oder kann das weg? Dokumentargeschichten, Märchen und Mythen. Mein Name ist Alice Henkes. Christian Sehrendt, in Ihren Büchern versuchen Sie Menschen, die nicht zum typischen Museumspublikum gehören, mit der Gegenwartskunst vertraut zu machen. Sie haben die Hafenkran-Installation mitverfolgt. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich habe mich gewundert, wie so viel geredet und geschrieben werden konnte über diese Geschichte, weil das eigentliche Objekt ist ja ziemlich banal. Es ist ein 1:1 unverändert in eine falsche Umgebung sozusagen übertragener Industriekran aus dem Rostocker Hafen. Ja, und das war's auch schon. Der steht jetzt in Zürich, einer Binnenstadt, in einem Binnenstaat. Und für mich war der Witz relativ schnell verpufft. Und die Aufregung ist vielleicht das eigentliche Kunstwerk.
Die Aufregung ist vielleicht das eigentliche Kunstwerk. Es gibt immer wieder Debatten um Kunst im öffentlichen Raum. Was ist denn eigentlich Kunst im öffentlichen Raum und was unterscheidet sie von Kunst am Bau?
Also Kunst im öffentlichen Raum ist praktisch alles, was sich nicht im Privatbesitz und in privaten Räumen befindet. Umgangssprachlich meint man damit Kunstwerke, die sozusagen in freier Wildbahn stehen, auf öffentlichen Plätzen, auf öffentlichem Grund, auf Straßen, für alle zugänglich sind. Kunst am Bau ist eigentlich ein Begriff, der sich auf Gebäude und einzelne Bauprojekte bezieht, wo ein bestimmter, vorher festgelegter Teil des Etats für künstlerische Ausstattung reserviert ist. Meistens in vielen Ländern gibt es eine Gesetzgebung dazu. Die stammt aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo es darum ging, Künstlern in der Weltwirtschaftskrise die Chance zu geben, bei Bauprojekten, vor allem bei Aufträgen der öffentlichen Hand, mit zu profitieren, indem Kunstwerke die Neubauten mit ausschmücken sollten.
Sie sagten gerade, also bei Kunst am Bau ist das Budget praktisch mit eingeplant in dem Bauprojekt. Aber auch bei den Diskussionen um Kunst im öffentlichen Raum geht es ja oft ums Geld. Ist das wirklich der Knackpunkt oder ist das eine vorgeschobene Diskussion?
Was mich bei den Debatten um Kunst im öffentlichen Raum immer irritiert, ist die Tatsache, dass argumentiert wird, dieses oder jene Kunstwerk habe so viel Geld gekostet, so viel Steuerzahlergeld. Aber es würde dem Steuerzahler gar nichts bringen, weil die Mehrheit, aber wer will schon feststellen, wo die Mehrheit liegt, weil die Mehrheit dieses Kunstwerk gar nicht schätzt. Es ist sozusagen ein ungebetenes Kunstwerk, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Aber wenn man sich das Kernproblem dieser Debatten ansieht, ist es ja das Argument der Steuergeldverschwendung. Aber bei vielen öffentlichen Projekten, zum Beispiel im Infrastrukturbereich, im Straßenbau, bei anderen Immobilienprojekten, bei der Beschaffung von Militärmaterial ist der Verschwendungsfaktor ja eigentlich viel, viel größer. Und die Kunst erscheint mir oft in diesen Debatten als das schwächste Glied der Kette, als eine Art Blitzableiter für Unzufriedenheit am politischen System insgesamt. Kunst im öffentlichen Raum spielt dann so ein bisschen die Rolle des Blitzableiters, an dem man sich abreagieren kann, weil man bei den anderen Problemen überhaupt keine Mitwirkungsmöglichkeiten hat.
Sie haben sich ja in Ihren Büchern sehr intensiv damit beschäftigt, wie man einem kunstfernen Publikum Gegenwartskunst nahebringen kann. Braucht es das für Kunst im öffentlichen Raum vielleicht auch? Fehlt es da vielleicht an Vermittlungsarbeit, damit Kunst im öffentlichen Raum eine breitere Akzeptanz findet?
Nein, ich würde sagen, dass das schönste Geschenk, was man der Kunst machen kann, und das klingt jetzt paradox, ist, wenn man gegen sie protestiert. Kunst im öffentlichen Raum ist ja oft vom materiellen her oder vom ästhetischen Wert her gering oder schwach einzuschätzen. Das sind oftmals einfach überdimensionierte Objekte. Also der ästhetische Wert der Kunstwerke ist oft gering. Aber der Wert des Kunstwerks liegt darin, dass er die Gesellschaft polarisiert, dass er eine Diskussion anzettelt, in der man dann über sich selbst nachdenkt, in der man Argumente austauscht, also im Idealfall. Also das Wertvollste an der zeitgenössischen Kunst ist eben oft ihr Konfliktpotenzial. Und deswegen ist Kunst im öffentlichen Raum wichtig, weil man immer wieder damit Ärger machen kann. Man kann Stunk machen, man kann polarisieren. Und deswegen ist es auch Unsinn, diese Kunst allen nahe bringen zu wollen, sondern im Gegenteil, man sollte vielleicht überhaupt nichts mehr erklären, damit die Polarisierung noch stärker wird. Weil das Schlimmste, was der zeitgenössischen und modernen Kunst passieren kann, ist, dass alle sie gut finden, dann ist sozusagen der Keks gegessen, dann ist es langweilig.
Kunst soll polarisieren, Kunst soll Debatten anregen. Früher hatte Kunst im öffentlichen Raum ja eine ganz andere Rolle. So vor 150, 200 Jahren, da hat man ja eher Statuen aufgestellt von wichtigen Persönlichkeiten oder die an wichtige Ereignisse für die Stadt, das Land erinnern sollten. Wie ist das passiert, dass dieser Wandel stattgefunden hat?
Also man muss vielleicht noch eine Sache, ein Missverständnis aufklären. Bei Kunst oder zeitgenössischer Kunst, viele Leute glauben, dass Kunst sich gleichermaßen an alle richtet, weil jeder die Kunstwerke sehen kann. Also soll auch jeder ein Urteil darüber haben dürfen und jeder seinen Senf dazu geben dürfen. Aber die Kunst verfolgt gar nicht dieses Ziel. Es geht gar nicht darum, es allen recht zu machen, sondern Kunst ist etwas, die Soziologen bezeichnen es als Distinktionsmittel. Mithilfe eines Kunstgeschmacks definiere ich mein eigenes kulturelles Milieu, genauso wie ich das auch tun kann mit entsprechender Kleidung oder der Wahl des Stadtviertels, wo ich wohne. Kunst polarisiert, Kunst zeigt an, dass die Gesellschaft pluralistisch ist, aus verschiedenen Milieus besteht. Und viele, die sich über Kunst im öffentlichen Raum aufregen, leiden eben an diesem Missverständnis. Sie sind jetzt eigentlich gar nicht gemeint. Dieses Kunstwerk will Ihnen gar nicht gefallen. Die Künstler sind nicht enttäuscht, dass Ihnen speziell dieses Kunstwerk nicht gefällt, sondern man muss ertragen, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben mit sehr unterschiedlichen Lebensstilen und die Kunst mit ihren verschiedenen ästhetischen Mitteln und Geschmacksrichtungen, die bildet praktisch dieses pluralistische Gesellschaftsmodell ab. Und ich muss sozusagen ertragen lernen, dass mein Nachbar einen anderen Geschmack hat als ich.
Sie sagen, dass Kunst im öffentlichen Raum die pluralistische Gesellschaft illustriert. Das sah früher etwas anders aus. Da hatte Kunst eine andere Funktion.
Großplastiken im öffentlichen Raum. Historisch betrachtet kennen wir ja diese heute meistens bewunderten, blankpolierten Bronze-Reiterstatuen oder Marmorbildnisse. Und sie hatten eben auch in der Vergangenheit die Funktion, die Herrschaft zu symbolisieren. Und Vandalismus wurde natürlich schwer bestraft. Und in Kriegs- und Krisenzeiten, in Revolutionen, wurden diese Denkmäler auch attackiert. Und wenn man sich anschaut, wo auf der Welt heute noch Monumentalstatuen errichtet werden oder wo Statuen aus vergangenen totalitären Epochen gepflegt werden, dann sieht man, dass das in Europa relativ selten geworden ist. Aber, und das regt eben viele Leute auf, Monumentalplastiken und Großobjekte, die sich nicht an den allgemeinen Geschmack richten, sondern die äußerlich eben auffallen und polarisieren und zum Widerspruch herausfordern, können so groß und so teuer sein, dass sie im Prinzip die Geste, die Herrschergeste vergangener Mächte und Systeme wiederholen. Aber eben mit dem Unterschied, dass sie diese Macht nicht mehr haben, die sie symbolisieren. Aber der Gestus ist der gleiche. Die große Plastik, das teure Objekt, was dann aber eben polarisiert und zum Streit herausfordert.
Sie haben vorhin gesagt, dass der Künstler mit seinem Kunstwerk gar nicht allen gefallen will. In den Debatten um den Hafenkran tauchte mehrfach der Vorwurf auf, es könne überhaupt kein Kunstwerk sein, da kein Künstler dahinter stehe. Ist Kunst nur dann Kunst, wenn ein Künstler namentlich dafür verantwortlich zeichnet?
Nein, es gibt ja Künstlerkollektive, Gruppen, es gibt sogar Leute, die anonym Kunstwerke herstellen. Das ist sicherlich kein Argument gegen den Kunstwerkstatus. Man muss den Leuten sagen, es ist auch sinnlos, die Frage zu stellen, ist das jetzt Kunst oder nicht, sondern man muss sagen, der ganze Kunstbereich, die Summe all der Personen, Milieus und Institutionen, die mit Kunst beschäftigt sind, Dieser Kunstbereich oder Kunstbetrieb kann man das auch nennen, der führt inzwischen ein Eigenleben. Natürlich ist er verbunden mit der Gesellschaft, aber man kann sagen, alles, was in diesem Kunstbetrieb, in diesem Kunstkosmos erscheint, ist automatisch Kunst. Und die Frage erübrigt sich, denn wer soll verbieten, dass das jetzt Kunst sei? Solange sich Leute finden, die das als Kunst wahrnehmen, die das auf dem Kunstmarkt anbieten oder kaufen, Museen, die das ausstellen, Kritiker, die das beglaubigen, solange ist das natürlich Kunst.
Ich möchte noch mal kurz auf die Bronzestatuen großer Staatsmänner und die Heldengedenktafeln zurückkommen. Sie haben das ja eben selber angesprochen. Also früher war es ja üblich, wenn sich eine neue Herrscherdynastie eingerichtet hat oder ein politisches System geändert hat, dass man dann diese alten Symbole eines Systems aus dem öffentlichen Raum verbannt hat. Wir haben das in Osteuropa erlebt nach dem Zusammenbruch des Sozialismus. Wie ist das bei Kunst, die nicht an politische oder weltanschauliche Systeme gekoppelt ist? Hat die auch eine Halbwertszeit?
Also, ich muss noch eine Sache ergänzen. Warum Kunst im öffentlichen Raum eben oft so ein stark provokatives Potenzial hat. Monumentalplastiken vergangener Systeme und Jahrhunderte machten Machtverhältnisse eindeutig. Hier ist der Herrscher und seine Getreuen und Loyalen und da sind die Untergebenen und Unterdrückten. Und Opposition konnte sich nur ausdrücken, indem man heimlich diese Plastik, diese Figur demoliert. Heute ist es so, dass der erweiterte Kunstbegriff, dass abstrakte Plastiken oder Schrottplastiken, wie hier im Fall des Hafenkrans, durchaus ein bestimmtes kulturelles Milieu repräsentieren. Ein Milieu, das von sich behauptet, es steht über den traditionellen ästhetischen Richtlinien und Werten. Ein Milieu, das für sich vereinnahmt, die Vorstellung, es sei weltoffen, liberal, geistig flexibel und deshalb nicht gebunden an klassische ästhetische Werte. Dieses Milieu sagt, schaut her, die Schrottplastik, der Müllhaufen, das ist für uns Kunst. Und folgerichtig gilt das natürlich als provokative Position. Viele Gegner des Hafenkrans, auch wenn sie es so direkt nicht zugeben oder sich gar nicht zu Wort melden möchten, viele Gegner der abstrakten Kunst oder von bestimmten Plastiken und Objekten im öffentlichen Raum, empfinden diese Art von Kunst als Provokation einer gesellschaftlichen Elite, der sie nicht angehören. Und deswegen kommt sozusagen diese Aggression gegen diese Kunstwerke, die natürlich eben zum Teil sehr wohl auch Machtdemonstrationen bestimmter politischer und gesellschaftlicher Milieus sind. Das darf man nicht vergessen.
Aber gut, ich möchte hier trotzdem nochmal nachfragen. Also hat auch solche Kunst, hat die eine Halbwertszeit? Hat Kunst ein Verfallsdatum? Kann die veralten?
Ja, natürlich kann Kunst veralten. Und man muss natürlich auch sehen, dass viele Objekte im öffentlichen Raum gepflegt und gesichert werden müssen. Das generiert auch Kosten. Und man darf auch die Frage stellen, ob zukünftige Generationen diese Kosten noch tragen wollen oder ob es nicht besser wäre, das Objekt ganz zu verschrotten oder einem privaten Käufer oder Sammler oder einer Institution anzubieten. Darüber hinaus veralten Kunstwerke natürlich auch, weil Gegenwartskunst folgt natürlich bestimmten intellektuellen und ästhetischen Modeströmungen. Die sind jetzt vielleicht gerade im Moment aktuell und hip, aber möglicherweise wird man über das, was wir heute bei den großen Kunstausstellungen sehen, in den Gegenwartskunstmuseen oder in den Galerien, vielleicht wird man darüber lachen in 10 oder 20 oder 30 Jahren und sagen, ja, das war typisch, das waren die 10er-Jahre mit diesem eigenartigen Geschmack, mit dieser Zeit der Verwirrung und so weiter. Deswegen können Kunstwerke nach einer gewissen Weile antiquiert und lächerlich werden. Wenn Sie aber diese Phase durchgestanden haben, bekommen Sie dann irgendwann wieder einen historischen Wert.
Die Zeit, in der ein Kunstwerk entstanden ist, ist also wichtig. Wie ist das mit dem Ort, an dem ein Kunstwerk steht? Ist der wichtig? Ist der fest definiert? Darf man Kunstwerke im öffentlichen Raum versetzen, an einen anderen Ort bringen? Oder sind sie nur an dem Ort ein Kunstwerk, an dem sie auch entstanden sind oder für den sie entstanden sind?
Es kommt darauf an, ob ein Kunstwerk im öffentlichen Raum ortsspezifisch angefertigt wurde, also praktisch nur unter den Bedingungen entstehen konnte, dass es an diesem speziellen Ort steht und bleibt, oder ob es sozusagen wie bei einer klassischen Plastik ein Objekt ist, was man überall auf der Welt aufstellen kann. Also die Bronzestatue eines asiatischen Diktators kann man letztlich überall in diesem asiatischen Land aufstellen. Den Hafenkran, der jetzt in Zürich steht, der hätte sicherlich auch in Bern oder in Luzern gut ausgesehen.
Es gibt ja Beispiele aus der Schweizer Kunstgeschichte. Es gibt zum Beispiel diese Geschichte um die Fanfare von Robert Müller, die von der Stadt Langenthal in Auftrag gegeben wurde und die 1967 aufgestellt werden sollte, dann aber abgelehnt wurde von der Langenthaler Bevölkerung und einige Jahre später erst in Zürich aufgestellt wurde. Wie sehen Sie das? Ist das legitim, dass eine Stadt eine Arbeit in Auftrag gibt und das dann aber ablehnt und dieses Kunstwerk an einem anderen Ort aufgestellt wird?
Natürlich grundsätzlich legitim. Es ist das Schweizer politische System, was Abstimmungen auch über solche Fragen erlaubt. Und ich finde grundsätzlich, dass diese Art von Prüfung für Kunst ein interessantes Phänomen ist. Dass sich Kunst sozusagen auch bewähren muss, dass Kunst die Herzen einer Mehrheit gewinnen muss, ist natürlich eine ungewohnte Aufgabe für den westlichen Kunstbetrieb. Andererseits, eine permanente Volksabstimmung über ästhetische Werte würde uns wahrscheinlich in eine Geschmacksdiktatur des Kitsches führen. Also dann hätten wir wahrscheinlich so eine Mischung aus Salvador Dali und Albert Anker als verbindliche Ästhetik.
Sie hören die Sendung Reflexe mit einem Gespräch mit dem Kunsthistoriker Christian Sehrendt zum Thema Kunst im öffentlichen Raum. Es gibt Kunstexperten, die sagen, die Kunst im öffentlichen Raum oder große Kunstprojekte, die werden heute nicht mehr für die Ewigkeit gefertigt. Der Hafenkran ist ja auch ein Beispiel dafür. Der wird nach 9 Monaten wieder abmontiert werden. Ist das die Zukunft der Kunst im öffentlichen Raum, dass sie nur noch temporär installiert wird?
Temporäre Kunstwerke passen zur allgemeinen Tendenz der Eventisierung des Kulturbetriebs. Also es gibt ja seit einiger Zeit das zum Teil von der Fachwelt auch bekämpfte oder zum Teil auch von Besuchern eigentlich gar nicht mehr so geschätzte Phänomen, dass man Kultur als Anlass, als Event aufbereitet. Und dazu passt, dass man bestimmte städtische Regionen zeitweise möbliert mit einem Kunstwerk, das nur eine Zeit lang da ist, hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass man so einen gewissen Zeitdruck erzeugt. Sehen Sie sich das Objekt an, bevor es wieder verschwindet. Der Vorteil ist auch, dass man diese Sachen, die jetzt eben ästhetische Mode sind, in ein paar Jahren eben nicht mehr sehen muss. Der Nachteil, speziell beim Hafenkran, bedauere ich natürlich, dass er nur 9 Monate da ist, weil die eigentlich für mich ästhetisch interessante Phase des Hafenkrans würde erst später kommen, wenn er weiter verwittert, wenn er immer weiter verrostet und irgendwann dann auch richtig zerbröseln würde, ist natürlich ein Sicherheitsproblem, aber dann wäre es erst richtig interessant. Also sozusagen der Hafenkran in 500 Jahren ohne jegliche Restaurierungsmaßnahmen, das wäre dann schon ein kleines ästhetisches Abenteuer.
Es gibt ja inzwischen eine ganze Menge Kunst im öffentlichen Raum, Projekte, die temporär geplant sind von Anfang an. Also zum Beispiel das Projekt Gasträume in Zürich, das seit 2010 jedes Jahr im Sommer verschiedene Orte in der Stadt für Kunst im öffentlichen Raum ausweist, die dann von Museen und Galerien bespielt werden können. Oder im Herbst 2013 hat die Basler Künstlerin Barbara Negelin im Zürcher Quartier Kronenwiese so ein Projekt installiert, für das sie Geschichten rund um die Kronenwiese gesammelt hat und zu Hörspielen verarbeitet hat. Einige dieser Projekte haben ja weniger mit Kunstwerken, wie man sie sich herkömmlich vorstellt, zu tun, sondern gehen in so einen Performance-Bereich über. Wie sehen Sie das? Ist das die Zukunft für Kunst im öffentlichen Raum, dass sie mehr so einen theatralen Bereich berühren wird?
Ja, finde ich gut. Also im Sinne von dem Beuys'schen Begriff der sozialen Plastik. Das ist ja ein bisschen eigenartiges Wort, aber trotzdem immer noch relevant für uns. Menschen wirken zusammen, organisieren was, basteln irgendwas, kommunizieren miteinander, haben vielleicht sogar irgendwie eine schöne Zeit miteinander. Und was dabei rauskommt, ist eigentlich sekundär. Also es ist eine ganz gute Gegentendenz zu dieser üblichen Kunstmarktattitüde, dass es nur darum geht, möglichst wertvolle Objekte zu generieren, die dann hoch gehandelt werden und auf Auktionen und in Museen hinter Glas schwer bewacht werden müssen. Und gerade in der Gegenwartskunst ist ja oft das Ergebnis eines künstlerischen Prozesses außerordentlich dürftig und enttäuschend für all diejenigen, die eben bei dem Prozess nicht dabei waren. Der Prozess selbst ist das Interessante. Und wenn bei Kunst im öffentlichen Raum möglichst viele Menschen mitwirken können, dann kann das Ergebnis dieses Prozesses zum Beispiel auch sein, ein gepflegtes Stück Park oder Gemüsebeete mitten in der Stadt Und das ist doch viel schöner als noch eine weitere Schrottplastik oder eine Statue oder sonst was.
Es gibt ja zahlreiche Kunst im öffentlichen Raum Objekte, die am Anfang sehr stark abgelehnt wurden von der Bevölkerung. Also zum Beispiel der Merit-Oppenheim-Brunnen in Bern, der war ja lange in der Diskussion und war sehr unbeliebt bei der Bevölkerung. Heute ist er das Wahrzeichen oder ein Wahrzeichen der Stadt geworden. Wie läuft sowas ab? Wie werden Hassobjekte zu Wahrzeichen der Stadt? Wie kann das funktionieren und wann funktioniert es nicht?
Also wenn es um ein Kunstwerk im öffentlichen Raum oder eine Architektur geht, die polarisiert, die zum Streit führt, dann generiert das ja erstmal Aufmerksamkeit. Das heißt, eine Stadt und die Protagonisten, die sich streiten, kommen in den Fokus der Medien und möglicherweise wird die Stadt und der Ort überregional bekannt, weil dort ein Streit um Kunst stattfindet. Das kann dazu führen, dass man über diese Stadt, über diesen Ort spricht als Ort, ja, da steht doch dieses komische Dings da. Und irgendwann wird das natürlich auch den Bewohnern dieser Stadt klar und sie merken, es wäre dumm, wenn man jetzt das Dings da abreißen würde, weil dann wären sie ja nur noch die Stadt, in der mal das Dings da stand. Viel interessanter ist, man ist die Stadt, wo das Dings da steht, wo viele Touristen hinkommen und dann das Dings da auch sehen wollen. Und so wird dieses umstrittene Objekt irgendwann zum Teil der eigenen Identität. Ein ganz krasses Beispiel will ich schildern, die ostdeutsche Stadt Chemnitz wurde in der Zeit der DDR umbenannt in Karl-Marx-Stadt. Und in der Mitte der Stadt wurde ein riesiger Bronzekopf von Karl Marx aufgestellt. Nach der Wiedervereinigung hat das Stadtparlament in Chemnitz beschlossen, sich wieder umzubenennen. Aus Karl-Marx-Stadt wurde wieder Chemnitz. Aber der riesige Marx-Kopf, der sonst immer auf Briefmarken und auf allen möglichen Postkarten der Stadt drauf zu sehen war, den ließ man stehen. Obwohl es sozusagen eine von der Sowjetunion aufgezwungene falsche Identität war, hat man dann nach 45 Jahren gesagt, ja, der gehört inzwischen zu uns. Für Chemnitz ist dieser Marx-Kopf nach wie vor sozusagen das optische Zeichen, das Icon, was eine Unverwechselbarkeit an den Tag legt. Und so kann es eben auch sein mit besonders umstrittenen Kunstwerken, dass die dann irgendwann doch eine positive Wirkung bekommen, gerade weil sie der Selbstvergewisserung dienen.
Zürich hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, ihr touristisch interessantes Dings da ordentlich darzustellen. Also beim Hafenkran gab es ja ganz klar Versuche, das zu einem großen Event auch zu machen, diese Installation. Also es gab allerlei Veranstaltungen drumherum. Wie wichtig sind solche Projekte für das Stadtmarketing? Wie sehr wird sowas auch bewusst inszeniert, um so ein Wir-Gefühl zu schaffen und um eine Stadt interessant zu machen?
Ja, beim Zürcher Hafenkran kann ich nur rätseln, was die Stadt Zürich dazu bewogen hat, dieses Objekt dort aufzustellen. Ich vermute mal, es geht darum, durch ein polarisierendes Kunstwerk in die Schlagzeilen zu kommen. Es soll dadurch ein Signal gesetzt werden. Leute, schaut her, in Zürich, da geht noch was. Zürich, das ist nicht nur die Stadt der Reichen an der Goldküste und der Banker und der etablierten Einrichtungen, sondern in Zürich, da wird noch diskutiert über Kunst. Zürich lebt noch. Ich vermute, das Kalkül steckt hinter dieser Aktion. Wenngleich ich das Geld, was der Hafenkran gekostet hat, hätte ich lieber zur Unterstützung von Künstlerinitiativen verwendet, die vielleicht auch eher in Richtung Performance, in Richtung soziale Plastik arbeiten, die verschiedene kleinere Projekte im Stadtraum initiieren. Aber mit diesen vielen kleinen Projekten kann man natürlich marketingmäßig nicht viel reißen. Deshalb musste unbedingt das große Ding her, der Hafenkran, der dann halt diese Imagekorrektur Zürichs in Gang setzen soll. Es ist halt die Frage, ob das gelingt. Vielleicht ist es auch die Frage, ob Zürich das überhaupt nötig hat. Vielleicht sollte man sich in Zürich eher auf das Potenzial stürzen von Künstlern und Künstlerinnen, die schon vor Ort sind und die bessere Startbedingungen und Arbeitsbedingungen brauchen. Weil das ist ja oft das Problem in so einer reichen Stadt, in einer pulsierenden Metropole, dass Atelierflächen und sonstige Strukturbedingungen für Nachwuchskünstler und Künstlerinnen dann sehr schlecht sind.
Beim Stichwort Imagekorrektur für Zürich, welches Image möchte Zürich da korrigieren? Welches Image möchte Zürich sich zulegen mit dieser Hafenkran-Installation? Möchte es weg vom Schickimicki-Städtchen? Möchte es mehr als moderne Industriestadt wahrgenommen? Was denken Sie?
Ja, Zürich hat so ein bisschen das Imageproblem von Frankfurt. Es gibt eigentlich viel Kultur, es gibt viele Museen, es gibt eine gute Substanz in der Kunstszene. Aber man nimmt eben nur die Bankentürme wahr und das Geld und irgendwie die Schwarzgeldkonten und die reichen Promis am See. Und ich glaube, es ist eigentlich schon ganz gut, wenn man versucht, halt auch die andere Seite zu zeigen. Also ich vermute, es geht darum, ein Bild zu produzieren, dass Zürich mental dynamisch bleibt und nicht im Reichtum erstickt.
Wenn Städte mit Kunst werben, geht es da vorrangig um Tourismuszahlen oder gibt es da auch noch andere Gründe, das Image durch solche Kunstwerke aufpolieren oder verändern zu wollen?
Ich glaube, bei Gegenwartskunst und Kunst im öffentlichen Raum ist die Zahl der Touristen, die deswegen extra in eine Stadt kommen, ist das sozusagen der kleinere Teil der Beute, die man kriegen will, sondern es geht wirklich darum, den Standortfaktor möglichst herauszustreichen. Also Gegenwartskunst, umstrittene Kunst, Kunst im öffentlichen Raum sowie der Hafenkran, das steht eigentlich für eine Art Haltung, für eine offene Mentalität, für die Fähigkeit, Widersprüche und Streit auszuhalten, steht halt für eine geistige Dynamik. Und damit will man zeigen, hier in Zürich sind Leute am Start, die in der Lage sind, auf die sich permanent verändernde gesellschaftliche Realität zu reagieren. Und dieses Laboratorium der Postmoderne, in dem wir uns befinden, wo sich halt die ökonomischen Faktoren ständig ändern können, das wird sozusagen in der Kunst als Experimentierfeld vorweggenommen. Wer sich im Kunstbereich sicher bewegt, offen und dynamisch bleibt, der zeigt damit an, er kann auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die sich rasch verändern, sich anpassen und überleben.
Wir sind langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich möchte noch eine Frage stellen zu dieser Thematik Kunst als Marketingmittel. Sie haben sich sehr intensiv damit beschäftigt und Sie haben herausgefunden, dass längst nicht nur Städte sich der Kunst als Marketingmittel bedienen, sondern dass ganze Staaten auch damit werben mit ihren kulturellen Schätzen.
Ja, man kann sagen, dass also Kunst oder Gegenwartskunst ist in den letzten Jahren zu einem Art diplomatischen Instrument geworden. Die Politologen nennen das die Entwicklung der Soft Power. Also zeitgemäße Machtpolitik äußert sich eben auch darin, dass man eine Art kulturelle Ausstrahlungskraft aufweist, dass halt bestimmte Staaten oder Metropolen damit werben, dass es bei ihnen einen bestimmten Way of Life, also eine bestimmte Haltung zum Leben, dass die bei ihnen zu verzeichnen ist und dazu gehört eben auch Kunst. Also die westeuropäischen Staaten machen das schon lange, auch die USA, aber in den letzten Jahren haben auch Schwellenländer oder reich gewordene, sich entwickelnde Staaten wie die Emirate am Golf oder Venezuela oder China sind dazu übergegangen, Kunstbiennalen zu organisieren und eigene Künstler ins Ausland zu schicken, um zu zeigen, wir haben eine vitale Kunstproduktion, unsere Gesellschaften sind modern, wir beschäftigen uns mit Kunst, wir bauen große Museen, wir sind sozusagen der Zukunft zugewandt.
Herr Sehrendt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Henkes.
Das war die Sendung Reflexe. Mein Gesprächspartner war der Kunsthistoriker Christian Sehrendt. Am Mikrofon war Alice Henkes.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.